Psalm 24, der ist überschrieben mit Einzug des Königs der Herrlichkeit. Ein Psalm Davids. Dem Herrn gehört Erde und alles, was sich erfüllt, die Welt und alle Bewohner. Denn er hat sie über die Meere geschaffen und über den Gewässern gegründet. Wer darf auf den Berg des Herrn gehen und wer darf an seiner heiligen Stätte stehen? Wer unschuldige Hände hat und reines Herzens ist, wer seine Seele nicht auf Betrug ausrichtet und nicht falsch schwört, der wird den Segen vom Herrn empfangen und Gerechtigkeit von Gott seines Heils. Das ist das Geschlecht, das nach ihm fragt, das dein Angesicht sucht, Gott Jakobs, Sela. Mach die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Herrlichkeit einzieht. Wer ist der König der Herrlichkeit? Es ist der Herr, stark und mächtig, der Herr mächtig im Kampf. Macht die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Herrlichkeit einzieht. Wer ist der König der Herrlichkeit? Es ist der Herr Zebaoth. Er ist der König der Herrlichkeit. Selah. Amen.
Amen.
Der König zieht ein. Ich möchte diese Predigt mal beginnen mit einer Geschichte aus meiner Studentenzeit, als ich gerade angefangen hatte zu studieren, gerade meine erste eigene Wohnung bezogen habe. Da saß ich zu Hause, als ich plötzlich einen Anruf bekommen habe. Ein Bekannter hat sich angekündigt und gesagt, ich komme in einer Viertelstunde zu dir. Ich schaue mich um, ich merke auf einmal, ich sollte noch aufräumen. Meine Wohnung ist ganz schön unordentlich, ich muss dringend putzen. Ich schnapp mir den Staubsauger, ich räume die Sachen weg, ich spüle Geschirr, ich bemühe mich, alles ordentlich zu machen, bevor der Gast eintrifft. Aber als er dann gekommen ist, stelle ich fest, so richtig gut sieht es immer noch nicht aus. Heute ist Palmsonntag, der Sonntag vor Ostern. Christen feiern diesen Tag, um sich daran zu erinnern, wie Jesus in der Woche vor Ostern nach Jerusalem eingezogen ist. Und es war der höchste Besuch, der überhaupt möglich ist. Wie muss da unser Leben aussehen für so einen Besuch? Jesus Christus kam in die Stadt. Ich will die Geschichte einmal kurz erzählen. Ihr könnt sie auch gerne mitlesen in der Bibel, zum Beispiel in Markus 11. Da war Jesus unterwegs nach Jerusalem. Er wusste schon die ganze Zeit, dass er in Jerusalem gekreuzigt würde, aber trotzdem hat er sich entschieden, dorthin zu gehen. Seine Jünger, die 12 Apostel und einige andere Leute begleiteten ihn. Und als er zum letzten Dorf in der Nähe von Jerusalem kam, da gab Jesus zwei seiner Jünger den Auftrag, geht in das Dorf und wenn ihr dort hineingekommen seid, werdet ihr einen jungen Esel finden, der dort angebunden ist. Bringt mir diesen Esel her. Und wenn der Besitzer euch fragt, was ihr da macht, dann könnt ihr ihm einfach sagen, dass ich den Esel ausleihen möchte und ihn nachher wieder zurückbringen lasse. Die beiden Jünger gehen in das Dorf und finden tatsächlich direkt am Dorfeingang einen Esel, genauso wie Jesus es gesagt hatte. Aber als sie gerade dabei waren, ihn loszubinden, kommt natürlich der Besitzer angerannt. Was macht ihr denn da? Was soll das? Aber als sie ihm antworten, dass Jesus den Esel braucht und ihn danach wieder zurückschicken wird, ist er einverstanden und hat nichts dagegen. So kommen die beiden Jünger eben mit dem Esel wieder und Jesus setzt sich drauf und zieht auf dem Esel reitend in Jerusalem ein. Die Jünger nehmen ihre Gewänder ab und legen sie vor ihm auf den Weg. Eine riesige Menschenmenge aus Jerusalem kommt dazu. Sie legen alle ihre Kleider auf den Weg, halten Palmzweige in den Händen und jubeln und rufen, Hosanna, gepriesen sei, der da kommt im Namen des Herrn. Es war so ein großer Trubel, dass die ganze Stadt darauf aufmerksam wurde. So zog Jesus damals in Jerusalem ein, knapp eine Woche, bevor er dann dort gekreuzigt werden würde. Und Palmsonntag ist eben der Gedenktag an dieses Ereignis. Jesus kommt nach Jerusalem, er zieht dort ein, als König bejubelt. Heute in der Predigt soll es um Psalm 24 gehen und da geht es ebenfalls um dieses gleiche Thema. Wir haben es eben gehört, der König der Herrlichkeit kommt. Der König kommt zu uns, der höchste Besuch kommt. Ich möchte gerne noch einmal den Psalm 24 vorlesen, in einer anderen Übersetzung, einfach damit wir die Worte mal anders auch im Ohr haben. Nicht wundern, wenn ich ab und zu einfach mal so mache, dann heißt es, dass die Folie weitergeschaltet werden soll. Also Psalm 24, ein Psalm Davids. Die Erde und alles, was darauf ist, gehört dem Herrn. Die Welt und die Menschen sind sein. Denn er hat die Fundamente der Erde in den Meeren verankert und sie auf den Tiefen der Ozeane erbaut. Wer darf den Berg des Herrn besteigen und wer an seinem heiligen Ort stehen? Nur die Menschen, deren Hände und Herzen rein sind, die keine Götzen anbeten und keinen falschen Eid schwören. Sie empfangen den Segen des Herrn und Gerechtigkeit von Gott, ihrem Retter. Das gilt für die Menschen, die nach dem Gott Israels fragen und seine Gegenwart suchen. Öffnet euch, ihr ehrwürdigen Tore und ihr uralten Türen, damit der König der Herrlichkeit einziehen kann. Wer ist der König der Herrlichkeit? Es ist der Herr, stark und mächtig, der Herr, mächtig im Kampf. Öffnet euch, ihr ehrwürdigen Tore und ihr uralten Türen, damit der König der Herrlichkeit einziehen kann. Wer ist der König der Herrlichkeit? Es ist der allmächtige Herr. Er ist der König der Herrlichkeit. Amen. Ihr habt das hier in Vers 7 bis 10 gesehen. Der König der Herrlichkeit zieht ein, genauso wie Jesus eben am Palmsonntag in Jerusalem eingezogen ist. Aber eigentlich war die Situation, in die dieser Psalm hineingeschrieben wurde, eine ganz andere. Dieser Psalm wurde von David geschrieben. David war ein König von Israel, er regierte ungefähr 1000 Jahre vor Christus und er schrieb diesen Psalm als ein Lied, das an einem ganz bestimmten Tag gespielt werden sollte, nämlich an dem Tag, an dem die Bundeslade in den Tempel einziehen sollte. Es war eigentlich erst sein Sohn Salomo, der den Tempel für Gott gebaut hat, aber David hat schon viel dafür vorbereitet und hatte auch schon mehrere andere Psalmen geschrieben für diesen Tag, an dem der Tempel eingeweiht werden sollte. Die Bundeslade, es war ein Symbol für die Gegenwart Gottes bei seinem Volk. Wenn die Bundeslade im Tempel war, dann war Gott bei seinem Volk präsent. Und deshalb ist eben dieses Thema von Psalm 24 auch so passend für Palmsonntag. Denn Jesus Christus ist der Messias, der Sohn Gottes, Gott selbst, der zu uns gekommen ist. Und bei beiden Ereignissen geht es eben darum, Gott kommt nach Jerusalem. Gott kommt zu seinem Volk, der König besucht uns. Jetzt ist natürlich die wichtigste Frage, was hat denn das alles mit uns zu tun? Und heute möchte ich euch gerne mal drei Punkte weitergeben, die wir aus dem Psalm 24 für unser Leben lernen können. Der erste Punkt, den seht ihr in den Versen 1 und 2, da wird Gott als der Schöpfer beschrieben. Gott ist der Schöpfer. Das ist ein ganz starkes Statement am Anfang des Psalms. Die ganze Erde und alles, was darauf ist, gehört Gott. Warum? Vers 2, weil er der Schöpfer von allem ist. Er hat die Welt gegründet. Sie ist sein Eigentum, denn er hat sie gemacht. Er hat sie eben auf Wasser gemacht, in den Meeren verankert. Das ist eine Anspielung auf die Schöpfungsgeschichte in der Bibel. Am Anfang war die ganze Erde mit Wasser bedeckt, aber auf Gottes Wort hin ging das Wasser zurück und das Festland wurde sichtbar. Gott ist der Schöpfer von allem. der ganzen Welt. Und deshalb gehört alles Gott. Auch wir Menschen. Wie bei einem Musiker, der ein Lied schreibt, oder bei einem Autor, der ein Buch schreibt. Gott hat volles Verfügungsrecht über das, was er erschaffen hat. Wir alle haben ein Copyright-Zeichen von Gott. Alle Rechte vorbehalten. Und auch du gehörst Gott. Er hat vollen Anspruch auf dich. Und das ist das Erste, was dieser Psalm hier ganz prominent am Anfang sagt. Gott hat Anspruch auf dich und dein Leben. Und das Nächste, was der Psalm dann sagt, ist in den Versen 3 bis 6, welchen Anspruch Gott an seine Geschöpfe stellt. Von dieser unsicheren Erde, die auf Wasser gegründet ist, in der also alle Dinge irgendwie instabil sind, kommt David auf einmal zur Ewigkeit. Die Welt ist nicht unsere ewige Heimat. Deshalb ist die Frage hier sozusagen, wenn wir diese Welt einmal verlassen, wer wird dann auf den Berg des Herrn hinaufsteigen? Wovon David hier redet, ist einmal der Berg, auf dem sein Sohn Salomo später den Tempel für Gott baute. Aber er hebt sich nochmal weit darüber hinaus und stellt einfach die Frage nach Gottes Gegenwart. Wer darf in Gottes Gegenwart kommen? Wovon hier die Rede ist, ist letztlich die Ewigkeit. Wohin gehen wir, wenn wir sterben? Wer darf die Ewigkeit bei Gott verbringen? Wer darf auf den Berg des Herrn? Wer darf den heiligen Ort betreten? Die Bibel beschreibt diesen Ort, den Himmel, immer wieder. Und dort wird es herrlich sein. Ein Leben in völliger Perfektion. Ein Leben in Harmonie. Ein Leben in Harmonie mit Gott und mit dem Rest seiner Schöpfung. Aber wie müssen wir sein, um Gott nahen zu dürfen? Naja, Vers 4 stellt ja einige Kriterien auf und sagt, diese Leute, die Gott nahen dürfen, die müssen reine Hände und reine Herzen haben. Sie dürfen keine Götzen anbeten und sollen keinen falschen Eid schwören. Das ist Gottes Anspruch an uns Menschen. Die reinen Hände, das hat jetzt nichts mit Händewaschen zu tun, sondern das steht sinnbildlich für ein reines Leben führen. Gottes Heiligkeit ist im moralischen Sinne absolut rein, so wie ein steriler Raum. Aber wir Menschen sind alle mehr oder weniger kontaminiert. Reine Hände zu haben, das bedeutet für Gott eben wirklich keinerlei böse Taten tun. Sonst kannst du nicht in Gottes Gegenwart kommen. Oder ein reines Herz. Also nicht einmal irgendwelche bösen Gedanken oder Absichten haben. Gottes Anspruch an uns ist, dass wir von innen genauso rein sind wie von außen. Wir sollen keine Götzen anbeten. Oder eine ganz wörtliche Übersetzung würde hier heißen, die Seele nicht zu etwas Nichtigem erheben. Damit hat David wahrscheinlich wirklich einfach Götzen gemeint, also die Anbetung von falschen Göttern neben dem einen wahren Gott. Aber es lässt sich auf alles beziehen. Sich an irgendetwas zu halten, außer an Gott allein, das geht gar nicht. Wenn wir mit unserer Seele und unseren Gedanken uns an etwas Nichtigem festklammern, dann können wir nicht in Gottes Gegenwart kommen. Das heißt eben dann auch nicht auf die Dinge in dieser Welt setzen, auf Vergängliches, sondern unsere Seelen, unsere Herzen, unsere Gedanken völlig und vollständig auf die Ewigkeit ausrichten. Oder hier keinen falschen Eid schwören. Also absolute Wahrhaftigkeit gegenüber Gott und gegenüber den Menschen. Also auch keine unlauteren Absichten haben, wenn wir irgendetwas sagen. Niemals das eine sagen und das andere meinen. Die Menschen, von denen hier die Rede ist, sind wirklich Leute, die niemals ihr Wort brechen. Sie verletzen niemals ihre Verpflichtung, sagen niemals irgendetwas Unlauteres. Die Menschen, die ihre Pflicht zur absoluten Wahrheit nicht beachten, Da sagt David hier, die sind unpassend für einen Platz auf Gottes heiligen Berg. Diese Zeile hier, keine Götzen anzubeten, das bedeutet völlige Loyalität gegenüber Gott. Und nicht falsch schwören, das bedeutet dann völlige Loyalität auch gegenüber unseren Mitmenschen. Und es kommt noch schlimmer, in Vers 6 geht es sogar noch weiter mit diesen Verpflichtungen. Die Menschen, von denen hier die Rede ist, sind betende Menschen. Sie suchen seine Gegenwart. Sie suchen den Gott Jakobs, den Gott Israels mit ganzer Kraft. Schaffst du das? Bist du so, wie es hier von dir gefordert wird? Also ich muss zugeben, aus meiner eigenen Kraft heraus, auf mich alleine gestellt, schaffe ich das nicht. Nie und nimmer. Selbst wenn ich von außen betrachtet vielleicht ein tadelloses Leben führe und nichts Böses tue, aber ich muss zugeben, dass ich in meinem Leben schon so manchen falschen Gedanken hatte. Und allzu oft klammer ich mich in meinen Wünschen und Sehnsüchten, meinen Gedanken und Gefühlen an die Dinge in dieser Welt, die letztlich doch nichtig sind. Und ich kann auch nicht von mir sagen, dass ich Gott gegenüber oder anderen Menschen gegenüber oder auch nur mir selbst gegenüber immer hundertprozentig ehrlich bin. Das Problem ist dabei, Gottes Anspruch an uns ist aber eigentlich absolut gerecht. Er hat das Recht auf diesen Anspruch, denn wie wir es am Anfang von diesem Psalm gesehen hatten, wir sind seine Geschöpfe, wir gehören ihm. Er hat völligen Anspruch auf unser Leben. Und er will, dass wir ein Leben in Heiligkeit führen. Gott ist absolut perfekt, absolut rein. Und wenn wir auch nur mit einer einzigen Sünde, irgendetwas Bösem und Schlechtem kontaminiert sind, dann kann er uns nicht mehr reinlassen zu seiner Gegenwart. Und das stellt mich und das stellt dich und das stellt die gesamte Menschheit vor ein unlösbares Problem. Wir können nicht in die Gegenwart eines absolut perfekten, absolut heiligen Gottes kommen, wenn wir nicht selbst absolut perfekt, absolut heilig sind. Das ist der Anspruch, den die Bibel den Menschen immer wieder verkündet hat. Ihr seht hier Matthäus 5, Vers 48, wo die Bibel sagt, ihr sollt vollkommen sein, so wie euer Vater im Himmel, so wie Gott selbst vollkommen ist. Oder auch an einer anderen Stelle heißt es, wer nicht heilig ist, der wird den Herrn nicht sehen. Und das Problem ist dabei, natürlich ist niemand von uns in sich selbst perfekt. Kein Mensch ist ohne Fehler. Kein Mensch ist ohne das, was die Bibel als Sünde bezeichnet. In unseren Taten, aber auch in unseren Gedanken und Wünschen, einfach nur in unserer Einstellung, ist doch öfter mal was falsch. Und wenn wir mal ganz ehrlich mit uns selbst sind und uns nicht blenden lassen von unseren eigenen Lügen, dann wissen wir das auch. Dann wissen wir, dass wir eigentlich nicht gut genug sind, um vor unserem Schöpfer bestehen zu können. Eigentlich ist die Antwort auf die Frage, die hier in Vers 3 gestellt wird, niemand darf den Berg des Herrn besteigen. Niemand darf an dem heiligen Ort stehen. Und dabei bietet Gott doch sogar so vieles an für die Menschen, die zu ihm kommen. Hier in Vers 5 heißt es, er bietet Segen an. Also alles Gute, ein zufriedenes Leben, wirklich wahres, dauerhaftes Glück. Und er bietet Gerechtigkeit an. Gerechtigkeit von Gott, ihrem Retter. Also Rechtfertigung, ein Freispruch durch Gott. Deshalb wird er hier als der Retter bezeichnet. Aber das deutet dann schon an, dass es vielleicht doch eine Lösung gibt. Und das ist das Gute. Es ist nicht hoffnungslos, denn dieser Psalm geht hier noch weiter. Und im dritten Teil erklärt er uns dann, wie man dennoch zu Gott kommt. Das ist der nächste Teil, die Lösung, dass Gott zu uns kommt. Genau das ist an Palmsonntag passiert. Jesus kam nach Jerusalem. Der König der Herrlichkeit zieht ein. Warum? Um ans Kreuz zu gehen, um für unsere Sünden zu bezahlen und uns ein neues Leben zu ermöglichen. Am Palmsonntag kam Jesus nach Jerusalem, aber am Freitag danach, am Karfreitag, wurde er gekreuzigt und starb. Und diese Kreuzigung, das war nicht einfach nur ein schrecklicher Justizirrtum und völliges menschliches Versagen, sondern in dieser menschlichen Tragödie erfüllte sich gleichzeitig auch Gottes Plan zur Rettung der Menschheit. Hier in Psalm 24, Vers 5, da heißt es ja, dass Gott uns als Retter begegnen möchte. Und was die Verse 7 bis 10 hier beschreiben, das ist genau die Art und Weise, wie Gott das getan hat. Gott kam zu uns. Jesus kam als Gott von Gott, wahrer Gott von wahrem Gott, vom Himmel auf die Erde und wurde ein Mensch wie du und ich. Er zog als König in Jerusalem ein und wurde danach gekreuzigt. Und alle dachten, er wäre besiegt. Aber gerade in dieser Stunde der Niederlage hat sich Gottes größter Sieg ereignet. Denn als Jesus am Kreuz starb, da nahm Gott alle Sünde, alles Böse und Üble auf der Welt, alles, was Menschen jemals falsch gemacht haben, alle Schuld und Schande der Menschheit und legte sie auf Jesus. Sein gerechter und heiliger Zorn über die Sünde ergoss sich auf Jesus am Kreuz. Und dieser Zorn ist nicht deswegen da, weil Gott rachsüchtig und blutdürstig wäre, sondern weil Gott eben absolut gerecht ist. Und weil er gerecht ist, kann nichts Böses zu ihm kommen. Das geht doch nicht. Weil er gerecht ist, kann er nicht einfach sagen, Schwamm drüber ist nicht so schlimm, wenn du etwas Böses tust, wenn du eine Sünde begehst. Wenn Gott uns einfach so freisprechen würde, dann wäre das ungerecht. Das würde sich mit seinem Wesen nicht vertragen. Sünde muss bestraft werden, sonst ist Gottes Gerechtigkeit nicht erfüllt. Aber Gott hat uns so sehr geliebt, dass er selbst in Jesus Christus auf diese Welt gekommen ist. Mitten hinein in die Sünde, mitten hinein in diesen Schmutz der Welt, in diese Unreinheit. Er ist zu uns gekommen, weil er uns liebt. Und am Kreuz hat Jesus die Strafe für alle Sünden der Welt auf sich genommen. Er ist unter dieser Last zerbrochen, er ist daran gestorben. Aber er hat alles auf sich genommen, damit wir frei sein können. Damit wir die Last der Sünde nicht mehr tragen müssen. Damit Gott unsere Sünden vergeben kann. Am Kreuz hat Jesus uns Vergebung angeboten. Das, wovon Vers 4 hier geschrieben hat, völlige Reinheit, völlige Freiheit von aller Sünde, von allem Schmutz. Er hat sich selbst dafür geopfert, damit wir wirklich erhobenen Hauptes vor Gott treten können, heilig an Herz und Händen. Und damit hat Jesus sich als der erwiesen, von dem schon 1000 Jahre zuvor in diesem Psalm 24 die Rede war. Er ist der Herr, er ist der König der Herrlichkeit. Er ist der Allmächtige, stark und mächtig im Kampf. Denn am Kreuz hat er seinen größten Sieg ausgefochten. Er hat all unsere Sünde, alles Böse dieser Welt ein für alle Mal besiegt. Er hat unsere Schuld, die wie eine Mauer zwischen Gott und uns stand, niedergerissen. Ein für alle Mal. Er hat den Weg zu Gott frei gemacht. Das ist der König der Herrlichkeit, der am Kreuz in der Stunde seiner größten Ohnmacht seine Allmacht zeigt, der uns durch seinen Tod das Leben geschenkt hat, der den Tod auf sich genommen hat, den eigentlich wir verdient hätten. Durch das Opfer Jesu am Kreuz können wir das bekommen, was hier Vers 5 auch sagt, die Gerechtigkeit von Gott, unserem Retter. Wir können zu Gottes Berg gelangen, wir können in seine Gegenwart treten, obwohl wir dem Anspruch Gottes in uns selbst gar nicht genügen, nicht einmal genügen können. Aber das ist es, worum es hier geht. Der König ist zu uns gekommen. Jesus kommt zu uns persönlich, so wie er am Palmsonntag in Jerusalem eingezogen ist, möchte er auch heute in unsere Herzen einziehen. Und die Frage ist wirklich einfach nur, nehmen wir das an, was Jesus für uns getan hat? Nehmen wir ihn auf oder schließen wir unsere Türen vor ihm? Jesus soll auch in mein Herz, auch in dein Herz, in unsere Herzen eintreten durch sein Wort und seinen Geist, sodass wir zu seinem Tempel werden. Die Gegenwart Jesu in unseren Herzen ist genauso wie die Gegenwart der Bundeslade im Tempel war. Sie heiligt den gesamten Tempel, sie heiligt dein gesamtes Herz. Gott hat einen Anspruch auf unser Leben und er will, dass du ihm die Tür deines Herzens öffnest. Und zwar nicht nur einmal im Leben, sondern jeden Augenblick neu dich dazu entscheidest, ihm alles zu geben, dein ganzes Leben, dein ganzes Herz. Wir sollten Jesus willkommen heißen, wenn er bei uns einziehen will, und ihm zurufen, so wie die Menschen es damals getan haben: Hosanna, gepriesen sei, der da kommt im Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe. Wie ich das am Anfang gesagt hatte, wenn wichtiger Besuch kommt, dann kannst du versuchen, schnell noch zu putzen und alles ordentlich zu machen, aber du wirst es nie schaffen, alles wirklich perfekt hinzubekommen. Zumindest gilt das so für Gott. Egal, wie sehr du dich anstrengst, egal, was du versuchst zu tun, du wirst es aus eigener Kraft niemals schaffen, dem perfekten, dem absoluten Anspruch Gottes zu genügen. Aber in Jesus Christus hat Gott uns die Lösung angeboten, die einzige Lösung. Er selbst sorgt für die Reinheit. Er selbst hat sich in unsere Welt begeben, um selbst die Lösung zu werden. Und am Kreuz hat er alles Böse auf sich genommen, damit wir wirklich rein und völlig unschuldig vor Gott stehen können. Und wir können Jesus einfach nur die Türen öffnen, wenn er bei uns einziehen möchte. Der allmächtige Herr über alles, er möchte auch in deinem Leben jeden Tag neue Gestalt annehmen. Er will in deinem Leben präsent sein. Und wenn du Jesus noch nicht kennst, dann hast du heute die Möglichkeit dazu, seine Gnade für dich in Anspruch zu nehmen. Dann kannst du die Vergebung in Anspruch nehmen, die er dir anbietet. Und Gott wird dich rein vor ihm stehen lassen. Du kannst einfach zu ihm beten. Du kannst mit ihm reden. Laut oder leise, einfach in deiner Muttersprache. Gott versteht dich schon. Du kannst ihn bitten, in dein Herz zu kommen. Und du kannst erleben, wie er dich verändert. Aber vielleicht lebst du ja auch schon lange mit Jesus. Und dann soll diese Predigt dich einfach nur noch mal daran erinnern, was für einen Anspruch er an dein Leben stellt und welche Heiligkeit du ihm schuldig bist, damit du ihm jeden Tag neu die Tür deines Herzens öffnen kannst. Dein ganzes Leben soll ihm gehören, die Tür zu deinem gesamten Herzen soll ihm offen stehen. Er verlangt Eintritt und er hat auch Anspruch darauf. Also richte deinen Fokus im Leben auf Gott. In allem, was du tust, tu es zu Gottes Ehre. Und nimm dir Zeit für ihn, für die Beziehung mit ihm, jeden Tag. Im Gebet, in Gottes Wort, in der Gemeinschaft mit anderen Christen. Nicht nach den Dingen dieser Welt, nach den Götzen, sondern einzig und allein nach ihm sollen wir unser Leben ausrichten. Entscheide dich heute wirklich jeden Tag neu, Jesus in dein Herz einzulassen und den König der Herrlichkeit wirklich in jeden Winkel deines Lebens zu lassen. Und dafür wünsche ich uns allen in der kommenden Woche Gottes Beistand und Gottes Segen. Und ich möchte gerne, das hatte ich jetzt nicht geplant, aber ich möchte gerne zum Abschluss noch ein Gebet mit uns sprechen. Ein Gebet, das ich nach meiner Bekehrung, als ich 17 Jahre alt war, einmal formuliert habe und was mir seitdem wirklich zu meinem ständigen Begleiter geworden ist. Ich will euch da gerne einfach mal mit hineinnehmen in dieses Gebet. Herr, deine Gnade ist alles, was ich sehe. Was auch immer mich bedrückte, zerbrennt zu Asche vor dem Sonnenlicht deiner Barmherzigkeit. Du großer König, der du mein Leben erfüllst und meine Seele erquickst mit dem reinen Wasser des wahren, des ewigen Lebens. Lass meine Seele dich sehen. Nur dich zu schauen in der Ewigkeit, deiner geliebten Stimme zu lauschen, beherrscht mein Leben. Lass meinen Geist, geliebter Vater, lass mein ganzes Wesen brennen für dich. Mach mich frei, dir gehorsam zu sein. Mach mich bereit, für dich zu leben, für dich zu leiden, für dich zu sterben. Ich will dich lieben, mein Leben lang, von deiner Güte und Liebe singen, solange ich bin. Amen.